Hallo und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin selbstständige Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte, ich bin Kindheitspädagogin, Autorin und wie du hören kannst, Podcasterin. Und in allen meinen Dingen, die ich mache, in meinen Fortbildungen, in den Podcasts und neuerdings auch in Büchern, geht es um ein paar Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Adultismus und Partizipation. Und hier im Podcast versuche ich dann, Situationen aus den Kindertageseinrichtungen aufzunehmen, zu reflektieren, Fachwissen da reinzugeben und zu gucken, wie würde es denn besser gehen, was könnten wir denn tun? Und der Deal ist, du nimmst dir das mit, was du brauchen kannst und alles andere lässt du da. So, und jetzt möchte ich gar nicht ewig lange rumsprechen. Ich habe nämlich heute einen Gast, eine Gästin eingeladen, und zwar Dr. Andrea Tures. Und ich freue mich total darauf, weil wir schon ganz lange im Kontakt sind, immer wieder zu einem Thema, das dich vielleicht auch betrifft. Und da sage ich auch gleich noch mal was dazu. Jetzt stelle ich dir kurz Andrea Tures vor. Sie lehrt und forscht nämlich am Institut für Kindheits- und Schulpädagogik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und beschäftigt sich da ganz viel mit kindlicher Entwicklung, mit der frühpädagogischen Qualität, mit Inklusion. Sie leitet da zum Beispiel auch den Masterstudiengang für inklusive Pädagogik und Elementarbildung. Sie beschäftigt sich viel mit Neurodivergenz und hat, ich glaube, Anfang letzten Jahres war das, ein Buch herausgegeben, Das schwierige Kind? Und unter anderem über dieses Buch sind wir nochmal auf das Buch gekommen, das jetzt gerade Sandra Richter und ich rausgegeben haben zu Adultismus, weil herausforderndes Verhalten und Adultismus auch immer so ein bisschen zusammenhängen und eigentlich, oder was heißt eigentlich, wir wollen heute auch darüber sprechen, wie du in der Praxis Menschen begegnen kannst, die sich unfachlich äußern, was du dann dazu sagen kannst, wie das gehen kann. So sind wir eigentlich drauf gekommen. So, Andrea, ich freue mich total, dass du da bist, dass das geklappt hat. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und du darfst voll gerne noch ergänzen, was für dich noch wichtig wäre.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, hier zu sein und mit dir heute darüber in den Austausch zu gehen. Also tatsächlich fällt mir nichts ein, was es zu mir noch so zu sagen gäbe. Ich bin auf Instagram aktiv, da findet man mich unter andrea.tures. Und ja, ich denke, wir haben da sehr verbindende Themen, über die es sich lohnt, sich heute genauer auszutauschen.
Ja, das denke ich auch, genau, dein Instagram-Account. Den habe ich schon so oft Leuten empfohlen, weil was du ja machst, ist ja diese ganze Wissenschaftlichkeit irgendwie zu erklären, und zwar ohne, dass es an Wissenschaftlichkeit verliert und gleichzeitig aber eben verständlich wird für alle. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stories ich mir schon gescreenshottet habe, weil ich dann denke, ah, das ist ja gut, dass Andrea das sagt. Da können wir ja, das ist ja super.
Ja. Ja, das freut mich, weil das ist für mich natürlich auch ein neues Terrain. Also wir WissenschaftlerInnen, wir verbringen eigentlich nicht so viel Zeit in den sozialen Medien. Unser berufliches Wirken spielt sich halt klassisch in Grundlagenforschung ab. Wir forschen ja beispielsweise auch mit neurodivergenten Kindern. Meine Kollegin Sarah Friese und ich in unserer Arbeitsgruppe Neurodivergenz, Neurodiversität und neuroaffirmative Kindheitspädagogik. Ich bin natürlich viel in der Lehre aktiv. Ich berate Träger und Kommunen. Und glaube aber schon, dass es auch tatsächlich wichtig ist, in diesem Markt, ja, der Pädagogik ja auch ist und Kindheitspädagogik, doch auch neue Kanäle zu entdecken für Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, das ist das, was uns verbindet, Fea, dass wir tatsächlich die Lanze hochhalten wollen für Fachlichkeit und eine Differenzierung. Und das Verbinden mit Kinderschutz, mit kindlicher Entwicklung und gerade in so einem Markt, der immer unübersichtlicher wird, sei es durch irgendwelche Spiegel-Bestseller, die auf den Markt kommen, wo man aber dann doch aus wissenschaftlicher Perspektive sagen muss, gibt es dafür wirklich eine Evidenz, eine Wissenschaftlichkeit? Oder auf Instagram, es hat so viel Potenzial, es hat aber natürlich auch Risiken und da bemühe ich mich als kleines Licht, durch Wissenschaftskommunikation ganz ohne Rabattgutscheine und klassisches Influencertum, ja, ein bisschen auch Aufklärungsarbeit über die Grenzen der Uni hinaus zu betreiben.
Ja, also ich finde das unheimlich wertvoll. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal so über den Account gestolpert bin. Es kann sogar sein, dass das im Zuge war von der Veröffentlichung zum herausfordernden Kind, das ja sich mit verschiedenen Formen eigentlich beschäftigt und sowieso im Einstiegskapitel ja erstmal von Fröhlich Gildhoff dieses Kapitel drin hat, wie man systematisch damit umgehen könnte, ne? Und ich habe so gedacht, das ist so gut, das braucht's ja einfach, dieses systematische Vorgehen, damit man halt nicht anfängt, wenn man auf irgendwas stößt bei einem Kind, sofort irgendwie zu sagen, ja, das ist das, und ne, dann kommen da so vorschnelle Diagnosen oder irgendwas, was man sich dann da vorstellt, was das Kind sein könnte. Und damit ging es ja dann los. Und ich weiß gar nicht jetzt auswendig, wie viele Kapitel das Buch hat, aber ich möchte es nochmal wirklich an alle empfehlen.
Ja, also tatsächlich ist es ja manchmal so im Leben, dass die besten Dinge entstehen, ganz ohne Absicht. Ich habe 2022 bei uns an der Uni eine Ringvorlesung gemacht und da sollte es um Verhaltensweisen von Kindern gehen, die uns Erwachsene herausfordern. Und ich habe sonst immer sehr ressourcenorientierte Titel, ja. Also eigentlich hätte die Ringvorlesung und dann auch das Buch wahrscheinlich heißen müssen, so wie das der Kollegen, das auch ganz klasse ist. Jedes Verhalten hat einen Sinn. Und mich hat es aber in den Fingern gejuckt, mal die Leute anzulocken, die vielleicht noch nicht so ressourcenorientiert sind, die quasi vielleicht aufgrund ihrer eigenen Überforderung, ihrer eigenen Biografie dann schnell beim Kind sind, beim schwierigen Kind. Deswegen haben wir da auch dieses dicke und fette Fragezeichen. Und das war ein Wagnis, weil das ist kein typischer Titel für ein pädagogisches, wissenschaftsbasiertes, inklusives Fachbuch. Und die Resonanz war aber extrem. Also wir hatten noch nie in einer Ringvorlesung so viele Leute und auch so eine Vielfalt an Leuten und auch Leute, wo ich mir dachte, da ist definitiv noch ein Qualifizierungsbedarf auch da. Da kann man echt an der Haltung noch arbeiten, da kann man noch mal sensibilisieren bei gleichzeitigem Verständnis, ja, weil wenn pädagogische Fachkräfte und LehrerInnen wirklich überlastet sind, dann ist es natürlich erstmal so eine typische Kurzschlussreaktion zu sagen, das Kind ist schwierig, das Kind muss weg und dann sind wir wieder bei eurem Thema, dem Adultismus. Ich muss jetzt hier mal durchgreifen. Ja, das geht so nicht weiter. Wir sind alle nur so herausgefordert, weil wir nicht durchgreifen. Und dann haben wir tatsächlich über die Ringvorlesung hinaus eine relativ große Bande gebildet und haben 17 Beiträge geschrieben. Ich bin die Herausgeberin, aber es ist ein Teamprojekt. Und so wie Sandra Richter und du jetzt eben auch bei eurem neuen, ganz großartigen Adultismusbuch ja auch eine Mini-Bande gebildet habt. Und bei beiden Büchern sieht man, und das ging mir auch beim Lesen eures Buches jetzt so, dass das so ertragreich ist, sich da zusammenzutun. Ihr habt da beide eure absolute Fachexpertise reinfließen lassen. Und ja, damit haben wir jetzt ein Buch über Adultismus, das einfach sehr verständlich ist und gleichzeitig super differenziert, sehr fachlich und das wirklich herausgeforderten pädagogischen Fachkräften und Lehrerinnen und vielleicht sogar auch Eltern hilft zu verstehen, was Adultismus denn eigentlich ist und dass es halt echt schnell in uns hochkommen kann, selbst wenn wir eigentlich so das richtige Mindset haben, so die richtige Haltung und dass es deswegen so wichtig ist, sich damit mal differenziert auseinanderzusetzen. Deswegen danke euch beiden für dieses Buch, das wir sicherlich auch in der Uni, in der Lehre und so einsetzen werden.
Oha, danke schön, da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Ja, ich bin ein bisschen kurz sprachlos, danke schön. Ich glaube halt auch, dass, also anders, ich fange nochmal anders an. Das, was Fachkräfte wirklich beschäftigt, wenn die dann auch so anfangen zu verstehen, was ist denn Adultismus, und wenn sie dann auch verstehen, wie viel das auch das beeinflusst, wie sie Kinder sehen, ja, dass sie dann eben auch sagen, boah, aber ich komme halt in Situationen, da bin ich herausgefordert, weil das Kind irgendwas da gerade gemacht hat, weil das vielleicht auf meine eigenen biografischen Punkte trifft oder was auch immer es dann gerade ist. Na, manchmal sind es auch einfach die Rahmenbedingungen, die einfach echt schwierig sind und die das alles ja so ein bisschen befördern, dass Fachkräfte sich nicht ganz so verhalten, wie sie es vielleicht gerne wollen würden. Und das ist schon was, was wirklich viele beschäftigt. Und vor allem, wenn dann eben auch kommt, also wenn dann jemand ins Spiel kommt, der dann sagt, nee, aber du musst jetzt da mehr durchgreifen, ne? Also eine Fachkraft, der das bewusst ist und die dann merkt, boah, ich würde gern das jetzt anders machen, trifft dann auf jemanden, die sagt, nee, aber das musst du jetzt, wir müssen jetzt hier mehr durchgreifen. Und das erlebe ich schon, dass das wirklich viele beschäftigt. Und das, genau, das war ja auch mit so einem Grund, warum ich gern mit dir darüber sprechen wollte.
Genau, und ich finde, du hast jetzt einfach sehr schön herausgearbeitet und sehr klar, wie stark herausgefordert sein durch kindliche Verhaltensweisen. Ja, also ich bin überfordert, überlastet, also vielleicht auch so ein Ohnmachtsgefühl sogar, dann zu Adultismus führen kann. Also Betonung ist kann, weil es gibt ja doch auch sehr viel pädagogische Fachkräfte, die haben eben einen professionellen Umgang mit herausfordernd wahrgenommenem Verhalten. Also wenn wir uns den ersten Beitrag in unserem Buch, das schwierige Kind, Fragezeichen, dickes Fragezeichen, weil die Kinder sind ja nicht dran schuld, dass wir herausgefordert sind. Also wenn wir uns diesen ersten Beitrag anschauen, dann hat ja Fröhlich-Kildorff auch seine Studie dargestellt. Und alle befragten pädagogischen Fachkräfte sagen, wir sind täglich herausgefordert. Und 80% haben aber kein Konzept. Und da ist natürlich dann die Chance, hoch adultistisch zu reagieren, also eben tatsächlich Kinder aufgrund ihres Kindseins zu diskriminieren und auch wirklich die Grenzen der Kinder zu missachten. Und ich denke, deswegen ergänzen sich unsere Bücher so gut, weil wir ja dann tatsächlich auch uns unterschiedliche Verhaltensweisen von Kindern anschauen in dem Buch durch diese unterschiedlichen kurzen Beiträge. Und einfach mal beschreiben, was sind das für Verhaltensweisen und wie würde ein professioneller, fachlicher Umgang damit ausschauen? Also einer, der entwicklungsförderlich ist, einer, der nicht diskriminierend ist, damit auch eben nicht adultistisch, der Grenzen wahrt, der Kinder ernst nimmt, der Bedürfnisse sieht und der aber gleichzeitig auch die pädagogischen Fachkräfte entlastet. Also, und ich finde eben, dass das quasi wie zwei Seiten einer Medaille sind. Wenn ich eben herausgefordert und belastet bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, adultistisch zu reagieren. Und dann ist es besonders wichtig, sich beispielsweise auch durch euer Buch mal die Erscheinungsformen von Adultismus, ja, das arbeitet ihr im Kapitel 2 raus, genauer anzuschauen, weil es kommt ja manchmal so unauffällig daher. Und erst wenn wir genau drüber reden, was ist Adultismus und auch was ist Partizipation und was sind Kinderrechte, dann kommen wir dem auf die Spur, dass vielleicht doch jeder so ein bisschen so ein unterschiedliches Verständnis hat, ja. Und man hört ja in dem Zusammenhang dann vielleicht auch öfters, gerade wenn Fachkräfte auf so schwierige Kinder in Anführungszeichen dann mit Adultismus reagieren. Naja, also das müssen wir ja die Kirche mal im Dorf lassen. Also so nach dem Motto, das hören wir ja manchmal so ein bisschen in der Kindheitspädagogik. Also wir würden ja gerne partizipativ arbeiten und nicht adultistisch und nicht solche Sachen machen, aber wir haben ja schwierige Kinder. Und da muss man ganz klar sagen, gerade in den herausfordernden Situationen, ja, es ist ja besonders wichtig, quasi da professionell zu bleiben. Und was du eben auch so ansprichst und was uns beide bewegt, wir sitzen ja immer mal wieder auch auf Bühnen. Oder sind in der Praxis oder ich bin auch in der Lehre mit Studierenden konfrontiert, die sagen, na ja, aber also ich verstehe ja grundlegend diese ganze Idee, die ihr da in der Kindheitspädagogik aufmacht, mit der Partizipation und dem Eilen, ja, und der Bedürfnisorientierung und der sensitiven Responsivität, also Kindern zugewandt und beziehungsorientiert zu begegnen, ja. Aber, und dann kommt dieses Aber. Und das Aber geht meistens damit einher, dass es dann irgendein Kind gibt oder eine Familie. Da muss man sich dann aber anders verhalten. Und das scheint vielleicht auch erstmal total logisch und plausibel, dann auch, wenn wir da auf einer Bühne sitzen, dass jemand sagt und alle anderen zuhören und so, ja, dieses Grenzen setzen, ist ja so ein ganz wichtiges Thema, was auch mit dem Mythos einhergeht. Es würden heutzutage in Deutschland Kinder keine Grenzen mehr gesetzt. Ja, also Eltern haben die Kontrolle über die Erziehung verloren und was man da ja immer alles wieder auch dann auf Instagram und so hört, aber manchmal auch in der Presse liest. Und also so ein bisschen das quasi adultistisches Verhalten, also Grenzen von Kindern zu übergehen, und zwar die ureigensten Grenzen, ja, dass man nicht bestimmen darf, was man isst und in seinen Körper, also sich in den Mund steckt bei der Mittagessenssituation, dass man nicht bestimmen darf, wie und wann man ruhen will, dass man das direkte Kita- und Schulumfeld, in dem die Kinder so viele Stunden verbringen, dass sie das überhaupt nicht mitgestalten dürfen, dass das einfach über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Und das auch ganz normal ist. Ja, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir über Adultismus nachdenken, dass wir das eben angehen und quasi mal also richtig gegenargumentieren und eben auch erklären können, warum das ein Problem ist und warum das auch ein Kinderschutzproblem ist. Ihr habt ja in eurem Buch eben tatsächlich auch das Thema Antidiskriminierung angesprochen. Also ihr seid da nochmal einen Schritt weitergegangen. Und da bin ich natürlich als Studiengangsleitung in einem inklusiven Master sehr happy drüber, weil wir Adultismus auch dann in Kombination mit anderen Diskriminierungsformen sehen müssen, weil es geht wirklich im Schwerpunkt um die Situation. wo dann einzelnen Kindern vielleicht auch ihre Rechte, ihre Würde, ihre Perspektive abgesprochen wird. Und wir sehen das beispielsweise auch im Bereich Neurodivergenz. Ja? Also Neurodiversität und Neurodivergenz beschäftigt sich ja, wenn man das mal in zwei Sätzen zusammenfasst, damit, dass wir alle anders ticken und dass wir alle die Welt anders wahrnehmen. Und neurodivergente Menschen und Kinder sind eben die Gruppe, deren Wahrnehmung sich doch sehr stark von der Mehrheit, also der neurotypischen Person, unterscheidet. Wenn er so ein Kind sagt, mir ist es hier zu laut, und ich als neurotypische pädagogische Fachkraft sage, jetzt stell dich doch nicht so an, hier ist es doch nicht so laut, ja, weil ich es anders wahrnehme und dieses Fachwissen über Neurodivergenz nicht habe und diesen Denkfehler mache, wir nehmen die Welt alle gleich wahr, dann ist das eben adultistisch. Ich spreche einem Kind seine Bedürfnisse ab und ihr macht das ja auch gleich am Anfang, dass ihr sagt, würden wir denn so mit einem Erwachsenen sprechen?
Ja, weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, ist so dieses, manchmal wird dann Adultismus auch so nett verpackt, ne? Gerade wenn es um diese Sachen geht, wie kann ich selber entscheiden, wie und wo ich ausruhen möchte, was möchte ich essen und so, ne? So diese grundlegenden Selbstbestimmungsthematiken eigentlich, ne? Dass dann Leute kommen und sagen, ja, aber das können die ja noch gar nicht entscheiden, die Kinder, die können das nicht. Da braucht es auch eine Orientierung. Und da denke ich immer, ja, das Adultismus bisschen netter verpackt, ne? So, weil
Ja.
natürlich braucht es eine Orientierung. Die Frage ist
Absolut.
ja, wie mache ich das?
Absolut. Also es gibt ja auch falsch verstandene Partizipation. Ja.
Ja.
Also Partizipation heißt ja nicht laissez-faire. Also wenn
Ja.
meine Tochter am Morgen aufsteht und sagt, ich will aber heute nur Schokolade zum Frühstück essen, dann sage ich einfach nein. Und das begründe ich eigentlich auch nicht mehr, weil das habe ich ihr bestimmt schon ein paar Mal begründet. Und das ist in der Kita ganz wichtig, also gerade auch bei Neurodivergenz, wenn wir sehen, dass Kinder überreizen und dringend Regulation brauchen und dass das deswegen keine gute Idee für das Kind gerade ist, jetzt in die nächste Überreizungssituation zu gehen, dann dürfen und müssen wir auch liebevoll führen, aber wir dürfen dabei eben nicht Bedürfnisse übergehen und wir dürfen dabei Kindern nicht ihre Wahrnehmung absprechen und ihre Wünsche und ihre Weltsicht. Und das muss man, glaube ich, mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Und das wird dann eben oft falsch verstanden und ja auch so ein bisschen belächelt. Und dann wird ja schnell der Wunsch wieder laut, ne? Da muss ja mal jemand durchgreifen und so. Weil natürlich Kinder auch zunehmend mehr, Gott sei Dank, ihre Bedürfnisse äußern, teilweise lautstark, weil sie eben die Erfahrung machen dürfen, also immer mehr Kinder hoffentlich, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden und aufgegriffen werden. Und das ist dann vielleicht für manche pädagogischen Fachkräfte, die anders sozialisiert worden sind und andere Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben, auch erstmal gewöhnungsbedürftig und wird dann eben fehlinterpretiert, ja, wo wir aus einer entwicklungspsychologischen, fachlichen Perspektive sagen müssen, nee, also wenn die Zweijährige jetzt hier so laut schreit und weint, dann macht sie das nicht, um Terror zu machen oder dich zu manipulieren oder weil sie quasi in ihrer Familie quasi alle in der Hand hat, sondern dann ist es völlig entwicklungsangemessen, dass sie auf diese Art und Weise sehr lautstark ihre Bedürfnisse, ihre unerfüllten Bedürfnisse kundtut. Und da müssen wir eben uns alle schützen vor so Fehlinterpretationen, wenn wir dann vielleicht in dem Moment gestresst und herausgefordert sind, weil wir das halt so nicht eingeplant hatten, dass das zweijährige Kind das jetzt gerade macht.
Ja, das ist auch was, was ich immer wieder erlebe, dass eigentlich so Entwicklungsmomente, die es einfach gibt im Leben von Kindern, dass die als herausfordernd empfunden werden. Ja, und da denke ich manchmal auch, ich weiß nicht, ob da Wissen fehlt oder um was geht's jetzt da genau, ja? Also es ist wirklich, oder ist es wirklich einfach nur ein Adultist, nur in Anführungsstrichen, so ein adultistisches Ding, dass wir halt alle irgendwie immer noch so Momente haben, wo wir denken, ja, aber das Kind muss jetzt mal Respekt zeigen oder das Kind muss jetzt in einer bestimmten Art und Weise halt die Dinge mitmachen, ja? Das Leben ist halt kein Ponyhof. Solche Sachen kommen ja dann auch schnell, ne?
Ja, ich glaube, das sind mehrere Gründe. Also das hat zum Beispiel mit dem Titel zu tun, das schwierige Kind, Fragezeichen. Weil in solchen herausgeforderten Situationen pädagogische Fachkräfte und auch LehrerInnen, wir sehen es auch ganz stark in der Schule bei Neurodivergenz, sich dann sehr genau daran erinnern können, wie das Kind mit einer ADHS, Klammer auf, Impulskontrollproblem, laut geworden ist und geschimpft hat und auch beleidigend wurde. Ja, da können sie sich sehr genau daran erinnern, dass sie aber selber sehr laut waren, rumgeschrien haben, das Kind vielleicht sogar gezerrt haben. das ist dann entweder gar nicht mehr so präsent oder es wird legitimiert und gerechtfertigt. Und das ist natürlich auch im Sinne absurd für Kinder, ja? Also die verhalten sich so, sind noch im Entwicklungsprozess. Also es hat ja nichts, was hat ja, geht ja nicht nur um ADHS. Also Kinder üben sich ja noch sehr lange in Impulskontrolle, ja. Und da haben wir dann aber die Anforderung, das muss klappen, weil das System das gar nicht anders zulässt. Und die Erwachsenen, die schon ausgereifte Gehirne haben, die eigentlich also die Impulskontrolle am besten beherrschen müssten, da wird das dann irgendwie legitimiert. Also das sehen wir bei Neurodivergenz ganz oft, dass eben pädagogisches Fehlverhalten legitimiert wird und von Kindern hingegen aber etwas erwartet wird, was die entwicklungsbedingt, auch wenn sie Beeinträchtigungen haben oder nicht, gar nicht erfüllen können. Und deswegen war es mir in einem Buch Das schwierige Kind? Fragezeichen, so wichtig, dass wir so für zentrale Themen, für Standardsituationen den pädagogischen Fachkräften, den Lehrern und so nochmal so häppchenweise Wissen mitgeben. Also beispielsweise der Beitrag Das unkooperative Kind von Martina Henn-Oldiges. Wir spielen da eben auch mit den Defizitlabeln in den Unterkapiteln, ja, weil das ist das, was man dann immer hört. Die Kinder, die machen nicht mit, die sind unkooperativ, die stören den Unterricht, die beteiligen sich nicht an unseren Aktivitäten. Und ich habe die Autorin eben gebeten, mach doch bitte mal eine fachliche Tabelle mit dem Entwicklungsfachwissen, wie entwickelt sich Kooperation. Und große Überraschung, also für uns Fachleute natürlich nicht, das entwickelt sich erst im Laufe der Grundschulzeit. Ich kann von einem Erstklässler und einem Drittklässlerin nicht die ganze Zeit erwarten, dass die kooperieren, bloß weil das für mich als Erwachsene gerade wichtig ist. Das heißt, wir setzen was voraus, dass wir eigentlich gemeinsam mit den Kindern entwickeln müssten. Also wir setzen Kompetenzen und Fähigkeiten von Kindern voraus, obwohl es eigentlich unsere Verantwortung als pädagogische Fachkraft und Lehrerin ist, das quasi zu begleiten, dass sich diese Kompetenzen erst entwickeln. Und wenn ich, das muss ich, glaube ich, einmal verstanden haben. Deswegen haben wir uns bemüht, wirklich dieses Fachwissen so ganz kurz und komprimiert ins Buch Das schwierige Kind zu bringen. Weil das ist übrigens dann auch die Grundlage, um sich da, damit sich dann Eltern auch in Gesprächen mit Kita und Schule oder auch pädagogische Fachkräfte, die das dann fachlich machen, auch wieder behaupten können, um zu sagen, schaut mal hier, hier seht ihr mal, wir können gar keine Kooperation voraussetzen. Es entwickelt sich erst, ja. Hier seht ihr mal nach Lebensjahren grob, wie sich aus Forschungssicht evidenzbasiert kooperative Fähigkeiten von Kindern erst entwickeln und was das für ein langer Lernprozess ist. Und das mag übrigens diametral dem entgegenstehen, was teilweise wir als Erwachsene so für Vorstellungen davon haben. Ich war da im ersten Moment auch erstaunt. Was? Echt? So lange geht es noch? Aha. Ja. Also, und damit müssen wir eben aufräumen mit subjektiven Vorstellungen von kindlicher Entwicklung, weil dann kann das Ganze nicht funktionieren. Und dann, klar, dann ist adultistisches Verhalten halt einfach vorprogrammiert oder dann wird halt dann auch immer wahrscheinlicher.
Ja, ich finde das total, also ich weiß gar nicht, ich habe gerade gedacht, es lässt sich alles, was du sagst, ja eins zu eins auf Kindertageseinrichtungen übertragen, ne? Wie oft da auch davon gesprochen wird, die Kinder müssen kooperieren und so weiter und die müssen irgendwie eine Impulskontrolle. Wie oft ich das höre, ja, da ist gar keine Impulskontrolle da, da ist gar keine Frustrationstoleranz da, wo ich denke, ja, das ist ein Krippenkind, das kann das nicht. Ja, das ist einfach, dafür brauchen wir Koregulation. So.
Ja.
Das ist ja, und ja, wir haben vorhin, du hast in irgendeinem Satz das schon mal ganz kurz so angeschnitten, dass man sich da als Fachkraft auch ein bisschen drauf vorbereiten kann, wie man dann in solche Gespräche geht, vielleicht auch mit einer anderen Fachkraft, die da gerade so Interpretationsfehler vielleicht irgendwie begeht, ja, wie man das machen kann. Kannst du da noch mal was dazu sagen?
Genau, also wir sprechen ja oft in der Kindheitspädagogik so über Qualitätsentwicklung, Institutionsentwicklung. Wie entwickeln wir die Kitas jetzt weiter in die richtige fachliche Richtung? Ja, also bei euch wäre eben dann auch das Thema bei eurem Buch, also wie verhindern wir Adultismus, wie reflektieren wir uns mehr? Und das sind unglaublich wichtige Prozesse. Die Studierenden, mit denen ich arbeite und auch die pädagogischen Fachkräfte, die teilweise, die sagen, also bevor wir überhaupt zu diesem Thema kommen, wie wir jetzt unsere Kolleginnen oder die pädagogischen Fachkräfte, wo wir unser Praktikum als Studierende machen, irgendwie anstiften dazu, jetzt quasi fachlicher zu werden und so, haben wir erstmal ein ganz grundlegendes Problem. Wir müssen uns erstmal in unserem eigenen Handeln behaupten. Also wenn ich da als junge Praktikantin in die Einrichtung komme und ich dann quasi in der Uni vorbereitet worden bin auf den Umgang mit herausforderndem Verhalten durch dann eine Vorlesung weiterhin dazu oder wenn die jetzt bei dir in der Fortbildung waren und im Seminar und wirklich verstanden haben, was ist Adultismus und wie können wir es reflektieren, dann arbeiten die in der Praxis und werden aber teilweise aufgefordert, sich doch bitte adultistisch zu verhalten, sich
Ja,
doch bitte
voll.
fehl zu verhalten. Also wir haben immer mehr Studierende, die auch tatsächlich nach Praktika eine psychologische Begleitung brauchen, wo wir erstmal die auch wieder begleiten müssen, weil sie quasi sehr massiv dazu angehalten wurden, Kinder zu zehren, aus dem Morgenkreis rauszuzehren, sie festzuhalten, sie zum Probieren von Essen zu zwingen. Und man da nicht toleriert hat, dass sie das nicht machen. Oder man auch nicht toleriert hat, dass sie es fachlich machen. Nochmal, das passiert nicht in jeder Einrichtung. Nicht alle Einrichtungen sind schlecht. Ich kenne Einrichtungen, die machen ganz, ganz großartige Arbeit. Aber weil wir tatsächlich aktuell immer noch keinen funktionierenden Gewaltschutz in Kindertageseinrichtungen haben, ist tatsächlich pädagogisches Fehlverhalten doch auch in Einrichtungen an der Tagesordnung. Das hat ja meine Kollegin Dr. Marina Lagemann untersucht. Die hat 22.000 Fachkräfte befragt. Und da zeigen die Fachkräfte selbst an, dass sie doch sehr oft bei ihren Kollegen Verhaltensweisen beobachten, die sie, wo sie eigentlich intervenieren müssten, um die Kinder zu schützen vor psychischer oder körperlicher Gewalt. Ja? Und übrigens machen es nur sehr wenige. Also wir haben ein strukturelles Kinderschutzproblem. Und nicht nur intervenieren die nicht aus Angst vor eigenen negativen Konsequenzen, sondern sie werden dazu angehalten, das doch bitte auch so zu machen, weil das eine tradierte Praxis ist. Also gerade bei Adultismus, der ja quasi erstmal aufgedeckt werden muss, ja, und wie du eben sagst, der kommt dann immer so daher, ja, aber das ist doch jetzt hier der vernünftige Weg, ja.
Ja, genau.
Anders als beim Kinderschlagen, ja, oder auch sexueller Missbrauch, wir würden zunehmendes Bewusstsein haben. Und dafür muss man sich wappnen, egal ob man in der pädagogischen Einrichtung arbeitet oder wie wir auf einem Podium sitzen, wo dann vielleicht auch andere Redner und Leute solche Dinge propagieren, dass das doch jetzt der richtige Weg ist. Und vielleicht gibt es dann sogar noch irgendeinen Spiegel-Bestseller oder irgendwas, was irgendwie seriös klingt, ja. Und deswegen sage ich immer, gerade auf diese Situation, die so wiederholt auf einen zukommen, ja, die, wo wir wissen, das ist diese Kommentare sind unangemessen, sie sind unfachlich, da sollte man sich wirklich darauf vorbereiten. Da sollten wir uns alle darauf vorbereiten, weil wir sonst gegebenenfalls keine spontane und angemessene Reaktion haben und weil vielleicht dann zum Beispiel auch ein Schweigen als Zustimmung interpretiert wird, selbst wenn ich das Kind nicht rauszerre, ich entgegne nichts. Wenn ich auf dem Podium sitze und nichts sage, dann ist das quasi indirekt eine Zustimmung? Oder anderes Extrem, dass wir vielleicht dann übers Ziel hinaus schießen und sehr impulsiv und sehr empört werden
Ja,
und
das ist
uns
mir
dann
eher
am Ende
passiert.
noch die Fachlichkeit abgesprochen wird. Und da gibt es also natürlich keine Rezepte, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und da kann ich gerne gleich mal so ein paar Beispiele nennen, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Und da muss natürlich auch jeder von uns den eigenen Weg finden. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, dass wir tatsächlich in der deutschen Situation, weil wir eben ein Qualitätsproblem haben, ein strukturelles in der Frühpädagogik in Kitas, letztendlich auch in Schulen. Und weil wir eben ein institutionelles Kinderschutzproblem haben, über das ich nicht müde werde zu sprechen, aufgrund der Datenlage, die wir hier an der Uni Gießen haben, dass man sich tatsächlich in einem ersten Schritt erstmal behaupten muss, bevor man in manchen Einrichtungen überhaupt über die Frage sprechen kann, wie kriegen wir denn die anderen dazu, das fachlich angemessene Verhalten zu zeigen?
Und das finde ich wirklich schwierig, und ich finde es interessant, dass du das schilderst, dass es Studierenden ähnlich so geht, weil ich das immer wieder habe mit Auszubildenden, ne? Und ich glaube, da kommen so mehrere Ebenen dazu, weil das ja oft auch noch ganz junge Menschen sind, die vielleicht selber sogar noch von Adultismus betroffen sein könnten, ne? Die eben selber noch ganz anders in diesen Strukturen drin sind, und die sollen dann irgendwie dagegen was sagen. Also ich habe das regelmäßig, dass mir Leute dann auch irgendwie schreiben und sagen, ich habe das und das beobachtet, und das sind keine Kleinigkeiten mehr, ne? Also da ist alles Mögliche irgendwie dabei, wo man eigentlich ganz klar sagen muss, das ist übrigens Gewalt. Dafür gibt es verschiedene Paragraphen, also auch diesen Paragraph 47, der eigentlich eine Meldepflicht dann wäre. Und das müssten Leute wissen, ja, und da müsste eigentlich eine Leitung irgendwie hingehen. Und es sollte nicht an der Auszubildenden jetzt irgendwie hängen, das feststellen zu müssen, sondern die sollte das gar nicht erleben müssen und auch gar nicht dazu aufgefordert werden, sich da auch so zu verhalten. So, und ich finde es richtig spannend, dass es Studierenden da ähnlich geht. Ja, also das ist wirklich ein strukturelles Problem einfach.
Genau, also ich glaube nicht nur Studierenden, sondern ganz vielen, weil, also deswegen war es mir auch so wichtig im Schwierigen Kind in unserem Buch, dass wir erstmal so ein paar Grundlagenkapitel haben. Ja, Lea Wedewart, Katrin Hohmann, was ist denn bedürfnisorientierte Pädagogik?
Ja.
Also was heißt es denn für Setting Kita? Ja. Und auch Jörg Maywald, Professor Jörg Maywald, der Kinderschutzexperte in Deutschland, der hat wirklich einen sehr kurzen Beitrag erstmal darüber geschrieben, was ist denn Gewalt? Ja, psychische und körperliche, damit Studierende erstmal oder auch alle anderen und auch Eltern so eine Orientierungsfunktion haben, ja, um zu sehen, das ist aber auch Gewalt. Und wie du eben sagst, da sind dann eben auch die ganzen Meldepflichten beschrieben oder der 8a. Unsere Studierenden, wenn die ein Praktikum machen, die sind ja auch durch uns vorbereitet und aufgefordert, die müssen intervenieren. Also da haben sie quasi die Pflicht auch dazu. Und was du eben auch sagst, unsere Studierenden sind ja teilweise noch sehr jung und hören natürlich dann auch so Standardsätze wie, ja, sie haben ja noch gar keine eigenen Kinder und so, sie können das ja gar nicht beurteilen. Und die sehen aber auch, weil sie die Tabelle in unserem Buch dann auch nochmal rückversichert anschauen, nee, das ist aber ein Gewaltschutzproblem und werden dann eben noch dazu aufgefordert. Und das kann aber quasi auch mit so einfach erstmal Kommentierungen über Kinder quasi anfangen. Also so ein klassischer Satz ist ja da beispielsweise immer so dieses, also wir sind in der Kita, ja, und dann geht es vielleicht auch schon in den vorschulischen Bereich und so. Schulvorbereitung erzeugt ja auch nochmal einen Druck. Und dann hört man eben sowas, sie ist zu alt, um noch so zu reagieren. Also wenn ein Kind eben gefühlsstark ist oder so oder auch einen emotionalen Ausbruch hat. Nora Imblau hat dazu einen ganz tollen Beitrag geschrieben, gefühlsstarke Kinder in der Kita begleiten. So wichtig, ja, dass wir das auch wirklich für die Kita ausbuchstabieren. Und dann hört man eben schnell von der Kollegin, ja, das lernt sie ja nie, wenn du das jetzt immer so ihr so abnimmst oder so auf sie eingehst. Und glaubst du denn, das wird sie in der Schule, da wird noch jemand drauf Rücksicht nehmen. Ja, das sind ja immer so die Klassiker. Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, der erste Schritt ist mal zusammenzutragen, was sind denn die Klassiker, wo ich mit konfrontiert werde? Auch dann mit einer Aufforderung verbunden, mein Verhalten zu ändern. Und ich weiß, dann ist es aber nicht mehr fachlich. Wir haben den Klassiker, ja, diese Interpretationsfehler. Der will nur Aufmerksamkeit und das eben weigerte sich und ist immer so unkooperativ, die Hände zu waschen. Ja, da musst du jetzt durchgreifen, anstatt darauf einzugehen, sonst machst du es noch schlimmer. Also quasi, es wird ja umgedreht. Wenn du es weiter so machst, ist es eben nicht nur nicht entwicklungsförderlich, es ist schädlich für die Entwicklung des Kindes. Aber auch zum Beispiel, wenn unsere Studierenden differenziert arbeiten, ja, wenn du das jetzt so differenziert vorbereitest, dann müssen wir das bald auch alle so machen, ja. Und da ist dann vielleicht auch erstmal so ein Wunsch dahinter, dass die Arbeit nicht noch anstrengender wird. Aber wir haben ja das Ziel in Kitas, dass pädagogisches Handeln sich immer an der Frage messen lassen muss, ob es entwicklungsförderlich und fachlich begründbar ist. Also das heißt, ich brauche eine Begründung. Und viele dieser Verhaltensweisen, die dann ja eben auch autistisch sind, die sind nicht begründet oder eben in solchen Begründungen, wie ich es jetzt vorgelesen habe. Und da ist es eben wichtig. Und es gibt, ich kann einfach mal so ein paar Beispiele benennen, wie man auf sowas reagieren kann, und zwar vorbereitet. Also ich rate meinen Studierenden auch immer vor dem Praktikum, sich das eben, wir machen das teilweise auch im Seminar, so zu überlegen. Und es ist wichtig, sich das auch schon mal konkret vorzuformulieren und vielleicht sogar zu üben, damit man dann auch so auf diese Standards, die da immer so kommen, reagieren kann. Und gerade auf dieses Beispiel, sie ist zu alt, um noch so zu reagieren, sie lernt es ja nie, da kann man zum Beispiel erstmal freundlich informativ reagieren. Ja, da kann man sagen, du hast recht, ich wünschte, in der Schule könnte auch so individuell auf Kinder eingegangen werden, wie wir das hier können. Denn die Forschung zeigt ja ganz klar, dass einige Kinder durch ihre Veranlagung noch bis weit in die Schulzeit hin Unterstützung durch Erwachsene bei der Begleitung ihrer intensiven Gefühle brauchen. Und toll, dass wir das Thema durch die Arbeit mit den Gefühlskarten hier in der Kita ja so ernst nehmen. Also, dass ich quasi gar nicht darauf eingehe, dass ich das jetzt abstellen soll, sondern dass ich quasi das nochmal einordne, warum ich das mache. Und auch einen Anknüpfungspunkt zum pädagogischen Konzept, zur pädagogischen Arbeit finde, weil das Interessante ist ja oft, dass in solchen Einrichtungen beispielsweise mit so Gefühlskarten und so gearbeitet wird, es sogar ganze Programme gibt, um die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder zu fördern. Und da quasi, es geht tatsächlich beim sich behaupten wirklich erstmal darum, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen und erstmal was entgegenzusetzen. Mit dem einzigen Ziel, nicht die Kollegin zu verändern, sondern dass ich das weitermachen darf und auch machen werde. Und da eine Grenze zu setzen. Das erfordert natürlich auch einfach Mut, ja, wenn ich da jetzt so eine junge Praktikantin bin. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, für mich ist eine provokante Positionierung quasi vielleicht hilfreicher. Ja, also wenn eben so die Frage kommt, glaubst du denn, da wird in der Schule jemand drauf Rücksicht nehmen, kann ich auch einfach erstmal sagen, das ist eine gute Frage. Also mir ist es wichtiger, dass jetzt dieses Kind in der Situation sieht, dass ich ihre Bedürfnisse sehe. Das ist mir wichtiger, als was in 2 Jahren in der Schule passiert. Und ich hoffe, dass bis dahin auch in der Schule angekommen ist, dass Kinder sich nicht ohne Grund so verhalten. Möchtest du noch einen Kaffee? Also dann auch abzumoderieren.
Ja, ich glaube, das
Ja?
wäre ich gewesen, übrigens, ganz lang. Ich glaube, das wäre so mein Take gewesen. Ja.
Ja, aber es ist wichtig, überhaupt einen Take zu haben. Nochmal,
Ja,
der löst
voll.
nicht die strukturellen Probleme. Das ist ein
Ja.
anderes Thema, können wir eine neue Podcast-Folge machen. Sondern, dass man sich erstmal behauptet, sich abgrenzt und dann auch abmoderiert. Ja? Oder bei diesem Ganzen, der will ja nur Aufmerksamkeit und weigert sich deswegen. Also muss jetzt mal durchgreifen. Da helfen ja auch manchmal so hilfreiche Analogien. Ja, also dass man einfach sagt, also durch Bestrafung lernt er nicht wirklich in der Zukunft zu kooperieren. Würdest du dann von einem Kind erwarten, dass es Fahrradfahren lernt, indem du es jedes Mal bestrafst, wenn es stürzt? Oder würdest du ihm zusätzliche Zeit widmen, damit es lernt, das Gleichgewicht zu halten und in die Pedale zu treten. Also, das ist auch was, was ich beobachte, dass manche Fachkräfte so bei bestimmten Bereichen irgendwie total verstehen, dass die Kinder Support und Unterstützung und Geduld brauchen. Also so bei so motorischen Kompetenzen beispielsweise oder vielleicht auch beim Sprachelernen, bei emotionalen dann aber nicht. Und sowas kann auch helfen. Das also gibt auch viel, viel kürzere Möglichkeiten zu antworten. Also durch eine Einladung, indem ich sage, das Gute ist, wenn ich ihm kurz zuhöre und ihm seine Gefühle spiegel, dann beruhigt er sich sehr schnell und dann ist er wirklich auch wieder kooperativ. Vielleicht willst du es auch mal ausprobieren. Ja? Oder den Bildungsaspekt auch herauszustellen. Ich mache das, weil ich dadurch systematischer auf das Kind eingehen kann. Ja, interessensgeleiteter, dass ich quasi wirklich mir erstmal anhöre, was er oder sie zu sagen hat. Und bis hin zu, ich habe auch Studierende, also oder auch Studierende, die arbeiten schon lange in der Praxis, die legen sich wirklich nur so eine allgemeine kurze Reaktion zurecht. Also ein, das verwundert mich, dass du das so siehst. Punkt. Weil dann ist erstmal der Spielball wieder bei der anderen Person.
Ja, ich liebe das.
Dann
Das ist ja
muss die
großartig.
erstmal erklären, warum sie das so sieht. Und dann kann ich natürlich auch fragen, ja, und woher hast du das? Also, weil das würde mich schon interessieren, ja, ob das so deine subjektive Meinung ist oder nicht. Dann wird es natürlich wieder konfrontativer. Ich kann natürlich auch einfach kurz und knapp sagen, war dieser Kommentar als Hilfe gedacht? Und wenn dann was kommt, kann ich auch sagen, also ich hatte gar nicht um Hilfe gebeten. Also ich komme gerade sehr gut mit Anton zurecht und danke, aber ich brauche gerade keine Unterstützung. Damit werde ich natürlich ein Stück weit konfrontierend, aber es geht ja gerade selber auch darum, dass jemand einem gegenüber übergriffig ist, also die eigenen Grenzen nicht wahrt. Weil ich sag, also ich lehre hier auch im Master die Beratungsmodule und eine meiner ersten Folien, bevor wir uns über Beratungstheorien austauschen, soll das jetzt eher systemisch oder klientenorientiert sein, sage ich immer, es sind zwei Fragen wichtig. Zwei Fragen. Nicht nur für Elterngespräche und so formale Beratungssettings, sondern generell im Alltag, nicht nur in der Kita übrigens. Und die erste Frage ist, habe ich einen Beratungsauftrag? Hat jemand gesagt, liebe Andrea, liebe Fea, ich bräuchte da mal deine Einschätzung, wie ich jetzt mit dem Anton anders umgehen kann? Oder nicht? Und ich halte es immer so, wenn ich keinen Beratungsauftrag habe, dann halte ich meinen Mund. Sei denn, es ist ein Kinderschutzproblem. Da muss ich intervenieren.
Ja.
Also wenn es adultistisch ist, wenn es gewaltvoll ist, wenn es nicht entwicklungsförderlich ist, dann muss ich auch ungefragt intervenieren. Aber wenn es das nicht ist und ich keinen Beratungsauftrag habe, dann halte ich meinen Mund. Und darauf kann man natürlich auch andere immer wieder hinweisen und sagen, danke, nein, ich setze jetzt hier eine eigene Grenze. Also, indem ich auch sage, danke, dass du deine Meinung mit mir geteilt hast, aber ich brauche gerade keine Unterstützung. Und das kann ich ganz ruhig und klar sagen, wenn ich es eben vorbereitet habe. Und die zweite Frage ist übrigens beim Thema Beratung, wenn ich einen Beratungsauftrag habe, bin ich dafür kompetent? Und ich bin dann kompetent, wenn ich mich fachlich weiterbilde, wenn ich fachlich argumentieren kann. Das wäre zumindest mein Anspruch fürs Feld der Kita, dass es nicht nur um persönliche Meinung geht und dass übrigens auch Lebenserfahrung allein nicht automatisch dazu führt, dass ich eine Expertise habe und andere beraten kann. Lebenserfahrung kann super wichtig sein. Auch persönliche, subjektive Erfahrung kann super wichtig sein, aber wir dürfen sie nicht mit fachlicher, evidenzbasierter, fachlichen, evidenzbasierten Konzepten quasi verwechseln. Ja, beides ist wichtig, aber beides hat eine unterschiedliche Funktion.
Das ist auch was, was mir viel auffällt, dass in Kindertageseinrichtungen viel auf der Basis von Meinung dann diskutiert wird, ne? Also viel auch, weil Sachen tradiert sind so, und das haben wir halt immer so gemacht. Aber ich glaube, viel ist auch einfach so eigene Meinung, was ich jetzt gerade denke, was jetzt gut wäre und was man im Erwachsenenkopf so für allgemein bestätigt hält, was Kinder brauchen. Ne? Also das habe ich oft, wenn ich dann sage, ihr müsst ja nicht den Morgenkreis um 9 Uhr machen. Ihr könnt doch den Morgenkreis auch einfach an einem anderen Zeitpunkt machen. Und toll wäre, wenn der erst mal freiwillig wäre und solche Sachen. Ne? Dass es dann gleich ist, ja, aber die Kinder brauchen die Struktur und die brauchen den Rhythmus und so weiter. Ne? Und für viele Kinder stimmt das. Und dann müssen wir uns halt überlegen, für welche Kinder stimmt es nicht und wie kriegen wir denn das hin, dass dieser Alltag inklusiv gestaltet sein kann irgendwo, damit es für alle dann passt. Ja? Das heißt ja nicht, der Morgenkreis fällt weg. Das heißt nur, der Morgenkreis ist freiwillig. So, das ist
Ja.
ein Unterschied, ne? Und genau, was du gesagt hast, also wann kann ich denn was begründen? Und was ich jetzt gerade noch so gedacht habe, ist so das Thema, was machen Fachkräfte, wenn die Leitung von ihnen so ein unfachliches Verhalten eigentlich einfordert, ne? Weil das höre ich auch immer wieder, dass auch Leitungen nicht im Klaren sich darüber sind, wann ist was Gewalt, wann kommen wir hier in Kinderschutzbereiche, sondern dass es einfach nur heißt, ich erwarte das aber von dir als Fachkraft, dass du das und das jetzt so machst. Und dann hat man ja auch noch mal da so eine Machtasymmetrie einfach auch drin, ne?
Genau, und deswegen ist es auch so großartig, dass ihr in eurem Buch gleich im ersten, in den Grundlagen im ersten Kapitel über Macht und Machtverhältnisse sprecht, weil die wirken ja nicht nur zwischen Kindern und Erwachsenen, die wirken ja auch unter Erwachsenen in pädagogischen Kontexten. Und eine Leitung hat einfach eine Macht und dann wird es natürlich immer problematischer, oder wenn der Träger sagt, so und so wird es jetzt gemacht, ja. Und es steht auch diametral im Widerspruch zum offiziellen Gewaltschutzkonzept, die Praxis, die dann da gefordert wird. Und auch da kann ich mich natürlich bis zu einem gewissen Grad behaupten, indem ich ruhig bleibe, indem ich konsequent bleibe. Weil kurz, es geht hier gerade nur darum, dass ich nicht dazu gezwungen werde, etwas zu tun. Es geht hier noch nicht darum, das Qualitätsproblem zu lösen oder das Kinderschutzproblem in der Einrichtung. Und also da empfehle ich ähnliche Strategien, aber klar muss man auch überlegen, ist die Einrichtung noch der richtige Ort für mich? Wir haben immer wieder auch Studierende, die die Einrichtung wechseln, weil sie sehen, ich kann da nichts bewirken. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie gehe ich? Also kommuniziere ich das dem Träger, dass quasi die Leitung hier sowas verlangt, ja? Und das sind einfach super schwierige Prozesse. Dennoch finde ich es spannend und wichtig, sich zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich eben erstmal, mich selbst zu behaupten? Und kann ich da eben auch, also einige der Beispiele, die ich genannt habe, ja, im Sinne von Danke, ich brauche gerade keine Unterstützung, aber magst du noch einen Kaffee? Das bringt das Thema ja auch wieder so ein bisschen runter. Also ich moderiere einfach ab und behaupte mich dadurch auch erstmal, damit ich Dinge nicht tun muss, die ich nicht tun will. Damit löse ich eben kein strukturelles Gewaltschutzproblem in der Einrichtung. Und eine zweite Ebene, die, glaube ich, auch hilfreich ist und das ist auch ein Grund, wieso wir das schwierige Kind gemacht haben, ist, dass ich den Studierenden auch immer erstmal wieder sage, wenn ihr euch behauptet habt und es anders machen dürft oder zumindest in Ruhe gelassen werdet und euch dann nicht ständig Kommentare anhören müsst, dann kann es auch eine Chance für die ganze Einrichtung sein, weil tatsächlich passiert es immer wieder, dass Studierende berichten, ich habe es dann so gemacht, wie ich das fachlich an der Uni kennengelernt habe. Wir haben zum Beispiel im Schwierigen Kind einen großartigen Beitrag von Karianne Höhn, das heikle Kind, Fragezeichen, wie man Esssituationen achtsam gestaltet. Und wenn Studierende dann sagen oder auch andere PraktikerInnen, ich habe das jetzt wirklich so gemacht, also dass Kinder selbstbestimmt entscheiden dürfen, was sie probieren, dass es keinen Probierzwang gibt, um Nachtisch zu kriegen. Und ich habe da nicht gleich die Bissstudie ausgepackt, die erklärt, dass das eben sonst körperliche Gewalt ist, sondern ich habe mich selbst behauptet. Und tatsächlich ist das in Anführungszeichen heikle Kind seitdem mehr und besser und entspannter. Oder ich habe eben das unkooperative Kind, Fragezeichen, Anführungszeichen, quasi so behandelt, wie das Martina Hennoldiges auch vorschlägt. Ich habe erstmal Zugehörigkeit gesichert und nicht gleich geschimpft, damit das Kind sich überhaupt noch als Teil der Gruppe fühlt. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was war denn eigentlich los? Und dann haben wir aber auch als Konsequenz eine Möglichkeit gefunden, wie das Kind beispielsweise auch Dinge wieder gut machen kann, wenn es beispielsweise Gegenstände von anderen zerstört hat oder Kunst oder so. Also um zu sehen, das heißt jetzt eben nicht Konsequenzlosigkeit und laissez-faire und ach, der kann ja nichts dafür und Überbehütung und so. Dadurch haben dann auch andere die Chance, wenn ich es anders mache und die Kinder dann nicht mehr herausfordernd sind oder weniger herausfordernd und es dann besser klappt, dazu zu lernen. Und manchmal findet dann eben so ein Lernen eher indirekt statt. Ja? Und nicht über, wir schauen uns nochmal alle die Haltung an, das kann auch wichtig sein. Und ich glaube, es braucht eben so einen ganzen Werkzeug. Koffer, um in diesen schwierigen Zeiten, weil wir können uns in Deutschland überhaupt nicht auf die Schulter klopfen, was die Qualität in Kitas betrifft, auch nicht in den Schulen. Inklusion katastrophal, und zwar nicht, weil alle Lehrer böse sind und alle pädagogischen Fachkräfte, sondern weil wir das bildungspolitisch immer noch nicht auf die Reihe gekriegt haben, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und da brauchen wir so einen ganzen Werkzeugkasten. Und wofür ich heute aber mal sensibilisieren wollte, weil ich mache das in der Lehre schon sehr lange, habe das jetzt aber so noch nie so im Podcast oder so besprochen, ist dieses erstmal sich selbst behaupten. Und da ist übrigens der erste Schritt, den haben wir vielleicht sogar auch vergessen. Erstmal, also Fachwissen. Ist es jetzt Adultismus oder nicht? Ist es ein Kinderschutzproblem oder nicht? Oder jetzt auch bei unserem Buch Das schwierige Kind. Wie schaut denn ein fachlicher Umgang aus? Bin ich fachlich? Und wenn ich mir dessen schon mal sicher sein kann, aufgrund dieser Wissenshäppchen, beide Bücher kann man ja wirklich gut am Mittwoch um 10 Uhr abends in der Badewanne lesen. Ja, also wenn ich mir dessen jetzt erstmal sicher bin, das ist ja schon total wichtig, das vergessen wir so oft, sich überhaupt erstmal sicher zu sein. Jetzt weiß ich, das ist adultistisch, was wir da schon seit Monaten machen. Und ich habe es selber für gut gehalten, aber jetzt sehe ich das anders. Also euer Buch ist ja wirklich auch nochmal eine Chance zum eigenen Perspektivwechsel und nicht nur für die anderen. Und beim schwierigen Kind zu verstehen, jetzt kenne ich endlich die 8 unterschiedlichen Ursachen von Beißverhalten im Kleinkindalter. Jetzt sehe ich tatsächlich in der Tabelle von Dorothee Gutknecht auch, was dann der Lösungsansatz zur passenden Ursache ist. Ich kann es morgen anders machen. Und das ist so der erste Schritt. Ich glaube, den vergessen wir viel zu oft, dass durch so ein Fachwissen man sich erstmal sich selbstbewusst ist, ja. Und dann eben auch, dann kann man sich auch besser verteidigen und die Fahne hochhalten und sich behaupten. Und das erfordert natürlich trotzdem noch Mut, gerade wenn man selber eben jung ist und wie du eben sagst, selber also von Diskriminierung betroffen ist und nicht ernst genommen ist. Und dann kann man darüber hinaus idealerweise auch zeigen, hey, also die Studierenden in meinen Seminaren, die es dann auch schaffen, sich zu behaupten, ich begleite die dabei ja auch ein ganzes Semester, wir begleiten uns da als Gruppe, ja, wir machen kollegiale Fallberatung, die dann sagen, also jetzt am Semesterende, das ist immer das Schönste, wenn dann eine Studierende sagt, jetzt hat die Kollegin aber tatsächlich gesagt, also uns ist aufgefallen, bei dir ist Kind X ja tatsächlich echt ruhig. Der rastet ja gar nicht aus. Was machst du da genau? So, und dann sind wir an einem super Punkt und das ist für die Studierenden auch toll, ja, dass ihr Mut belohnt wurde und dass sie plötzlich so indirekt, würde vielleicht keiner zugeben, sind ja nur Studierende, Praktikanten oder was auch immer, dann, aha, ja, weil andere Fachkräfte, die vielleicht noch nicht die Möglichkeit haben zu sehen, dass sie halt adultistisch handeln oder sich fehlverhalten oder die auch vielleicht einfach diese Überzeugung haben, das gehört sich so, die sind dadurch oft auch überlastet und herausgefordert. Ja, weil nur wenn ich Kinder als schwierig label, habe ich nichts davon, kann ich mir nichts davon kaufen. Also wenn ich eben drinstecke, leider in diesem Loch, die anderen sind schuld und meine eigene Verantwortung und meine eigenen Handlungsmöglichkeiten nicht sehe, die wir eben im schwierigen Kind aufmachen, ja, die ihr ja auch aufmacht, was kann ich konkret tun, wie kann ich es reflektieren, wie kann ich es angehen, ohne, also diese Tabus auch aufzubrechen, ja. Es passiert täglich, wir wollen es abstellen, aber wir sind auch alle nur Menschen und wir arbeiten jetzt an uns. Und da, also da gibt es einfach auch Fachkräfte, die stecken dann im Loch, die haben die Verantwortung abgegeben. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Die sehen gar nicht mehr ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre Verantwortung dafür, dass sie die Profis sind, die Professionellen. Die Kinder sind nicht die Profis, die Eltern auch nicht. Sie sind es und sie haben die Verantwortung. Und da kann eben das sich behaupten, also sich selbst vergewissern, das ist der fachlich richtige Weg, sich dann zu behaupten und dann dadurch indirekt, ja, auch zum Vorbild für andere zu werden, weil alle pädagogischen Fachkräfte haben den Wunsch, wenn sie stark herausgefordert sind, entlastet zu werden. Und dann sind sie vielleicht manchmal auch pragmatisch, ja. Und dann, also dein Beispiel Morgenkreis, wenn sie sich trauen, deinem Vorschlag zu folgen. Und ich bin mal da manchmal auch vehement. Ich sage, hey, ich bin nur 3 Tage da. Jetzt probieren Sie es einmal aus. Und wenn Sie es dann scheiße finden und nie wieder machen wollen, ich kriege es eh nicht mit, ich bin in 3 Tagen nicht mehr da. Aber ich würde Sie gerne fast mal regelrecht zwingen, weil ich in so vielen Einrichtungen war und gesehen habe, wenn man da dreht, Stichwort Morgenkreis, kein Morgenkreiszwang, da darf auch mal einer weggehen, dann machen sich alle das Leben leichter. Und dann müssen die ja gar nicht sagen, Frau Tures, Sie hatten recht. Oder Frau Dr. Tures, Sie hatten recht. Wenn Sie es sagen, selbst wenn Sie dann noch sagen, ja, nee, machen wir nicht. Und dann machen Sie es heimlich und dann funktioniert es super. Ich will nur die Praxis weiterentwickeln. Ich will gar nicht recht haben. Und ich werde aber, also ich habe mich da jetzt, ich bin jetzt halt auch seit 23 Jahren dabei. Ja, ich bin halt jetzt da emanzipiert in dem Sinne, dass ich mir denke, nee, nee. Also wenn ich schon nichts verändern kann, will ich mich wenigstens behaupten. Ja? Und ich will auf keinen Fall Dinge machen, von denen ich einfach weiß, durch mein Fachwissen, die sind nicht entwicklungsförderlich und die sind schädlich auch für die Kinder und ihren Selbstwert. Ja? Ich glaube, dass vielleicht der Podcast heute mal helfen kann, sich überhaupt mal so zu überlegen für sich selbst, was sind denn so Standardsituationen, wo so Aussagen kommen, wo ich mich jedes Mal ärgere. Dann zweitens, was ist denn eigentlich die fachliche Begründung? Ja, weil ich trieze da meine Studierenden manchmal auch. Ja? Also wenn dann jemand sich meldet und sagt, ja, es ist ja allgemein bekannt, dass Essenszwang oder Probierzwang schädlich für die kindliche Entwicklung ist, dann sage ich, ja, wo steht denn das? Also wie begründen Sie das denn jetzt fachlich? Und dann trieze ich die auch so ein bisschen, weil ich ihnen dann sage, das reicht nicht, allgemein zu sagen, Studien haben gezeigt oder irgendwas. Welche Studie? Wo steht's? Ja. Und in unserem Buch steht es an mehreren Stellen. Es steht zum Beispiel bei Jörg Maywald im Beitrag Kindeswohl und Kinderschutz. Es steht bei Karianne Höhn zum heiklen Kind. Und wirklich zu wissen, dass es belegt ist und wo es herkommt. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch also bei eurem Buch eben, warum ist es denn adultistisch? Ja, welche Erscheinungsform ist es denn konkret? Damit man es konkret benennen kann, weil sonst kann man sich nicht behaupten. Ja, weil man dann genauso wie die anderen einfach nur Dinge sagt, ohne sie belegen zu können. Und da muss man keine einzelne Studie das zitieren, aber man muss sich klar sein, wo ist denn also meine Rückversicherung? Und ich denke, da eignen sich das schwierige Kind, Fragezeichen, herausforderndem Verhalten, professionell begegnen, sehr, sehr gut, als auch eben euer Adultismusbuch, weil das hat ja im Untertitel Erkennen, Reflektieren, Abbauen. Und das Erkennen ist der erste Schritt, es Reflektieren. Ich würde jetzt eben noch diese Selbstbehauptung einbauen. Und darüber kann man es dann eben vielleicht auch abbauen. Und ich glaube, erster Schritt ist eben, mit was werde ich konfrontiert? Was ärgert mich? Was ist dann wirklich eine fachliche Begründung dagegen? Weil vielleicht ist das ja auch doch nur der persönliche Ärger. Es gibt keine fachliche Begründung. Um dann zu überlegen, was bin ich denn für ein Typ?
Okay, dann wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit hier für den Podcast. Und du hast schon gesagt, man findet dich auf Instagram unter andrea.tures. Also große Folgeempfehlung. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, wo man dich erreichen kann?
Also, wenn man meinen Namen in eine Suchmaschine eingibt, Andrea Tures, und JLU, also Justus Liebig Universität Gießen, hinzufügt, dann findet man natürlich auch meine Uni-Homepage mit meinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Man kommt zur Arbeitsgruppe. Neurodiversität, Neurodivergenz und neuroaffirmative Kindheitspädagogik, wo ich mit Sarah Frese forsche. Auch da kann man sich natürlich informieren. Und genau, das sind die beiden Orte, wo man sich findet. Im realen Leben an der Uni Gießen, an der ich ja gerade auch in meinem Büro sitze, und in den sozialen Medien auf Instagram.
Sehr schön. Dann ja, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank nochmal und wir hören uns bestimmt bald mal wieder.
Und auch danke an alle pädagogischen Fachkräfte, die sich trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen mit solchen Themen wie Adultismus und herausforderndem Verhalten eben oft noch nachts um 10 in der Badewanne oder außerhalb der Badewanne beschäftigen. Also ich glaube, da müssen wir uns immer auch wieder bedanken, dass es da so viele Leute gibt, die was bewegen wollen und was verändern wollen.
Ja, dem füge ich nichts mehr hinzu.